Wir befinden uns am Jordan. Mose hat während 40 Jahren das Volk Israel aus Ägypten durch die Wüste bis vor das verheißene Land geführt. Er weiß, dass er es nicht betreten wird, denn er wird auf dieser Seite des Flusses mit 120 Jahren sterben. Er hatte nicht Angst vor dem Tod, aber er hatte Angst, dass das Volk ohne sein ständiges Eingreifen, Fürbitte tun und Ermahnen Gott vergessen würde. Und genauso kam es dann auch. Obwohl Israel so viel mit Gott erlebt hatte, vergaß es ihn, als das Alltag einkehrte, sobald sie Gott nicht mehr als Problemlöser brauchten. Und ich muss zugeben, das kommt mir nicht ganz unbekannt vor. Auch in meinem Leben gibt es Zeiten, da geht es mir einfach gut. Ich habe eine tolle Familie, wir sind gesund, jobmäßig läuft es, wir haben genügend Geld. Und natürlich danke ich Gott dafür und ich vergesse ihn nicht in diesem Sinn. Aber ja, diese Gebete sind vielleicht etwas routinemäßig, ziemlich kurz. Und weil es Routinen sind, vergesse ich es nicht und mache es trotzdem. Vielleicht kann man sagen, ja, als Theologin kann man Gott ja auch nicht vergessen. Aber zu der Zeit, als Israel Gott vergaß, da hatten sie Priester, Leviten, sie hatten Opferdienst, den sie täglich ausführen mussten. Und trotzdem heißt es, dass sie Gott vergessen haben. Und wenn das für Israel möglich ist, dann ist das auch für uns möglich. Auch wenn wir in einer Gemeinde fest dabei sind, jeden Sonntag in den Gottesdienst gehen und auch sonst aktiv am Reich Gottes mitarbeiten. Aber Gott vergisst uns nicht. Und er hat auch damals Israel nicht vergessen. Er lässt Mose ein Lied zur Erinnerung aufschreiben. Und das sollten sie auswendig lernen. Sie brauchten das Lied nicht, weil sie sonst vergessen würden, dass ein Gott existiert, sondern sie brauchen die regelmäßige Erinnerung daran, dass sie Gott loben sollen, wer er ist und vor allem, wie sehr sie diesen Gott brauchen. Und einen kleinen Teil dieses Liedes möchte ich heute Morgen mit euch anschauen. Mein Lied soll strömen wie der Regen. Meine Rede soll fallen wie der Tau, wie wenn Regen auf das Gras tropft und Tautropfen die Pflanzen benetzen. Lieder können im Hintergrund im Radio ja den ganzen Tag laufen und wir nehmen den Text gar nicht bewusst wahr. Meistens ist das auch nicht so schlimm, wenn wir nicht auf den Text achten, weil die Bedeutung der Lieder ja doch nicht immer so wichtig ist. Aber dieses Lied von Mose, das soll anders sein, das soll Wirkung zeigen. Nämlich dieselbe Wirkung wie Regen auf trockenen Boden. Auch wenn wir hier in der Stadt sind und nicht auf dem Land und wahrscheinlich nicht viele Landwirte unter uns sind, können wir seit spätestens letztem Sommer doch ziemlich gut nachfühlen, wie das ist, wenn es so heiß ist und dann ein kühlender Regen kommt. Für die damaligen Israeliten war das Thema Regen noch viel spezieller oder wichtiger, denn in Israel regnet es nicht das ganze Jahr über. Und zumal gab es ja auch noch keine Maschinen, womit man das Wasser dann zu den Pflanzen hätte bringen können. Natürlich hatten sie Zisternen, wo sie Regenwasser gesammelt haben, aber das reichte nicht für das ganze Land. Wenn dann also ein Regen kam, wenn der Regen strömte, dann war das wirklich lebenswichtig, lebensspendend. Und genau so soll dieses Lied für die Israeliten, aber auch für uns heute Morgen sein. Das Lied soll dir ganz persönlich genau das bringen, was du brauchst, wonach du Durst hast. Denn ich will preisen den Namen des Herrn, gebt unserem Gott die Ehre. Deshalb soll es Wirkung zeigen, weil das Anliegen von Mose so wichtig ist. Und dieses Grundanliegen und auch das Thema der heutigen Predigt lautet eben, gebt unserem Gott die Ehre. Oft ist es genau das, was uns im Alltag doch fehlt, Gott die Ehre zu geben. Und was bedeutet das eigentlich genau, Gott die Ehre geben oder ehren? Das hebräische Wort für ehren heißt eigentlich schwer sein oder schwer machen. Das Substantiv dazu, Gewicht, wird auch für die Herrlichkeit Gottes gebraucht. Und hier an dieser Stelle steht ein Wort, das eigentlich Größe heißt. Also bei all dem sehen wir, dass jemanden zu ehren eigentlich bedeutet, dass wir ihm viel Gewicht, viel Raum in unserem Leben geben, dass wir viel an ihn denken, ihm eine große Bedeutung geben. Die Voraussetzung, dass wir das überhaupt können, ist natürlich, dass wir in irgendeiner Form Kontakt zu demjenigen haben. Denn wenn wir jemanden überhaupt nicht kennen, dann können wir auch nicht viel an ihn denken oder ihm eine große Bedeutung zumessen. Und genau da beginnt das Evangelium. Wir Menschen sind unzulänglich, wir sind grundverschieden von Gott, wir sind fehlerhaft und Gott ist fehlerlos, er ist heilig. Und somit können wir keine Beziehung mit ihm haben, das ist unmöglich. Aber Jesus Christus hat es möglich gemacht. Er, der Sohn Gottes, der ebenfalls heilig ist, der hat die Schuld, unsere Unzulänglichkeit, unsere Schuld auf sich genommen und am Kreuz für uns diese Schuld bezahlt. Und wenn wir dieses unglaubliche, unverdiente Angebot annehmen für uns, dann sieht Gott nicht mehr diesen fehlerhaften Menschen in uns, sondern nur noch die Heiligkeit seines Sohnes durch den Heiligen Geist, der in uns Wohnung nimmt. Dieses Ja zu Jesus ist also die Bedingung dafür, dass wir überhaupt Gott aktiv ehren können. Denn nur dadurch können wir Gott überhaupt erkennen, wer er ist. Wie sieht das konkret aus, wenn wir jemanden ehren wollen? Ganz normal im Alltag, also wenn wir sehen, dass es jemandem schlecht geht, wir geben ihm Raum in unseren Gedanken, wir versuchen uns in ihn hineinzufühlen, dann werde ich merken, was ich ihm Gutes tun kann. Und je besser ich jemanden kenne, desto eher weiß ich, was ich ihm Gutes tun kann. Wenn jemand zum Beispiel einsam ist, dann ist es die größte Ehre, mit demjenigen Zeit zu verbringen. Wenn jemand krank ist, das Haus nicht verlassen kann, ist es eine Art, ihn zu ehren, indem ich für ihn zum Beispiel einkaufen gehe. Es gibt unzählige Arten, wie wir jemanden ehren können. Und so ziemlich allen Arten gemeinsam ist, dass sie Zeit kosten. Zeit, etwas, was wir heute ja fast nicht mehr haben. Und bei Gott ist das nicht anders. Um ihn kennenzulernen, müssen wir die Bibel lesen, Gottesdienste besuchen, Zeit mit ihm verbringen. Wenn ich morgens in der Bibel lese, dann kostet mich das Zeit, die ich sonst hätte länger ausschlafen können. Mache ich es abends, kostet es mich Zeit, die ich sonst mit meinen Kindern, mit meinem Ehepartner oder vor dem Fernsehen verbringen könnte. Wenn ich vor einer Entscheidung noch nach Gottes Willen fragen will, dann braucht das viel länger Zeit, als wenn ich einfach schnell mal selbst entscheide. Und dann kommt ja noch dazu, wenn wir Gott kennengelernt haben, dann werden wir feststellen, dass Gott möchte, dass wir auch die anderen Menschen ehren. Also jemanden einladen, besuchen, Zeit mit ihnen verbringen, für sie einkaufen gehen und so weiter. Die Israeliten hatten zwar noch keine Bibel, in der sie lesen sollten oder konnten, aber sie mussten täglich 2 Opfer bringen, mindestens. Sie mussten die Reinheitsgebote, die Waschungen einhalten. Sie hatten also wirklich viel Zeit, die sie mit Gottes Ehre verbringen sollten. Warum sollten Sie damals und warum sollten wir heute uns diese Zeit für Gott nehmen? Israel hatte teilweise sogar mehrere Götter und gleichzeitig ganz oft. Warum sollten sie genau für diesen Gott Zeit aufwenden? Die anderen Götter waren vielleicht mit weniger zufrieden, es wäre einfacher gewesen. Wir heute haben unsere eigenen Götter. Es Zum Beispiel unsere Hobbys, Fußball, Geld, Macht, Internet, Smartphone und so weiter. Ja, ganz ehrlich, manchmal kommt vielleicht mehr zurück, wenn ich an einem Abend bei meinem Hobby war, als wenn ich gebetet hätte. Manchmal lache ich, wenn ich mit Freunden zusammen bin, viel mehr, als dass das Bibellesen mir ein Lächeln aufs Gesicht zaubern würde. Warum lohnt es sich dann, für Gott diese Zeit aufzuwenden? Das Lied geht weiter. Er ist der Fels. Ich stelle mir immer gern so einen Felsen im Meer vor, an den die Wellen tosend brausen und anschlagen. Und dieser Fels, der verändert sich nicht. Natürlich wird er abgeschliffen vom Wasser, der verändert sich schon. Aber das war das beste Bild, das Gott den Menschen geben konnte, um zu zeigen, wie unveränderlich er ist. Denn in einem Menschenleben veränderte sich dieser Fels natürlich nicht wirklich sichtbar. Jetzt so bleibt auch Gottes Charakter immer gleich. Gott ist unveränderlich. Und Veränderungen, das ist etwas, was uns manchmal sehr viel abverlangt. Wir haben das vor 3 Jahren gesehen, als plötzlich die Gesellschaft schwankte, als nichts mehr so war, wie wir das gewohnt waren. Alles Gewohnte war plötzlich weg und dann lernt man einen solchen Felsen sehr zu schätzen. Etwas, was einfach immer da ist, egal was passiert, einen festen Halt. Und so ein Pol, das ist nur Gott. Das trifft nicht auf unsere Freunde oder auf unsere Hobbys zu, sondern nur auf Gott. Sein Tun ist vollkommen, denn alle seine Wege sind gut. Das ist etwas, was unveränderlich ist bei Gott. Mose zählt nun einige seiner Charaktereigenschaften auf. Gott ist unfehlbar, fehlerlos. Glauben wir das wirklich noch? In der heutigen Zeit hat Gott wirklich noch die Kontrolle über diese Erde? Und wenn ja, ist es wirklich kein Fehler, dass er diese Epidemien, den Ukraine-Krieg, die Angriffe auf Israel zulässt? Wenn wir der Bibel glauben, nein, dann ist das kein Fehler. Seine Wege sind alle gut. Das heißt natürlich nicht, dass die Kriege und Pandemien gut sind, aber Gott hat Ziele und die sind gut. Ziele haben wir natürlich auch. Aber manchmal verändert sich ein Ziel, manchmal merken wir dann nach einer kurzen Zeit, dass der Weg, den wir eingeschlagen haben, nicht geeignet war. Oder etwas kommt dazwischen oder wir zerstören einfach das Ziel selbst, indem wir Fehler machen, wie es unsere Art ist. Da geht viel Zeit verloren. Und das liegt ganz oft einfach daran, dass wir nur das überblicken können, was gerade vor uns liegt. Gott aber, der überblickt die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, und zwar von jedem Menschen gleichzeitig. Etwas Unvorstellbares. Mose will uns und den Israeliten damit sagen, ja, wir können und wir sollen und dürfen Gott unser Leben anvertrauen. Gott führt uns mit direktem Weg zum Ziel, vorbei an allen Hindernissen. Das hat er bei den Israeliten durch eine Feuersäule in der Nacht und eine Wolkensäule am Tag gemacht. Er hat Israel auf direktem Weg ins verheißene Land geführt. Da war doch noch was. Gott führt nicht mit Gewalt oder Druck, sondern er führt freiwillig. Wir selbst entscheiden, ob wir auf seine Stimme hören wollen oder nicht. Und Israel hat dieses Nicht-Gehorchen, Nicht-Hören 40 Jahre in der Wüste eingebrockt. Es gibt dieses Experiment, wo ein Mensch bekommt die Augen verbunden und der andere soll ihn dann mit Worten an einen bestimmten Ort führen. Vielleicht habt ihr das auch schon mal ausprobiert. Das ist ja ziemlich schwierig. Es braucht viel Vertrauen für den, der keine Sicht hat. Das Problem im Alltag ist doch, dass ich das Gefühl habe, ich sei nicht blind. Ich sehe doch alles. Und wenn ich meinen Weg sehe, der hier durchgeht und Gott sagt mir, ich soll dahin gehen, dann braucht das enormes Vertrauen, viel mehr, als wenn ich wirklich die Augen verbunden hätte. Und trotzdem ist es so, dass ich eigentlich nichts sehe im Vergleich zu Gott. Warum lohnt es sich, es trotzdem zu versuchen, dieses Vertrauen zu haben. Er ist ein treuer Gott. Er hält, was er verspricht, er meint, was er sagt und er bleibt genau so, wie er sich in der Bibel uns vorgestellt hat. So sehen wir zum Beispiel, es gibt in der Bibel 6408 Verse, in denen etwas verheißen wird. Und bis heute haben sich 3268 genauso erfüllt. Vielleicht sind es schon einige mehr. Das Buch, aus dem ich das habe, ist schon ein paar Jahre alt. Der Autor sagt dann, dass das kein Zufall sein kann, denn die Wahrscheinlichkeit liegt bei 1 zu einer riesigen 15-stelligen Zahl. Da Mathematik nicht so meins ist, kann ich das nicht nachprüfen, aber selbst mein Menschenverstand sagt, dass das wirklich kaum wahrscheinlich ist, dass das Zufall sein kann. Die Israeliten, die werden sich auch an ganz viele Versprechen und ihre Erfüllungen erinnert haben, zum Beispiel die Rettung vor dem Pharao oder eben das Führen ins verheißene Land, Manna und so weiter, Wasser aus dem Fels. Das gibt ihnen und auch uns heute noch eine große Sicherheit, dass wir unsere Zeit eben nicht vergeblich opfern, wenn wir Gott ehren, wenn wir ihm Raum geben. Und letztlich werden wir ja auch die Ewigkeit bei ihm verbringen, auch eine der Verheißungen, die darauf wartet, sich zu erfüllen. Mose fährt weiter, niemals betrügt er. Auch ein Merkmal von Gott, das sich niemals ändert. Das ist seine Aufrichtigkeit. Er betrügt nicht, er manipuliert nicht, er lässt uns auch nicht im Unklaren. Es steht nichts Kleingedrucktes in der Bibel. Alles, was wir wissen müssen zum Leben, steht in der Bibel. Es steht vielleicht nicht alles drin, was wir wissen wollen, woher das Böse kommt, ob es noch Leben auf anderen Planeten gibt, aber alles, was wir wissen müssen, steht drin. Und da kommt auch seine Gerechtigkeit zum Ausdruck. Gerecht und rechtschaffen ist er. Wir werden alle einmal vor Gott stehen müssen und uns rechtfertigen müssen für das, was wir getan oder nicht getan haben. Da geht es um das Gericht, wo es also darum geht, ob wir gerettet werden oder nicht. Was wäre das für ein unfairer Gott, wenn er uns im Unklaren über die Kriterien lassen würde? Wenn wir einfach vor uns hinleben und ja, wir wissen nicht, was Gott möchte, vielleicht sind wir gerettet, vielleicht nicht. Und Gott gibt uns ein Leben lang Zeit, diese Kriterien, die er uns nennt, zu erfüllen. Und dass ein Leben lang eigentlich viel länger ist, als es brauchen würde, das sehen wir, wenn wir verstehen, um was es überhaupt geht, was es braucht, um uns auf dieses Gericht vorzubereiten. Nämlich nicht perfekt zu sein oder wie Jesus zu sein. Das ist das Ziel, aber nicht die Bedingung. Auch nicht mit Pluspunkte zu sammeln durch gute Werke. Das wäre die Frucht des Glaubens, aber nicht die Bedingung. Die Bedingung ist nur, Jesus als persönlichen Herrn anzunehmen. Zu glauben, dass er für mich am Kreuz gestorben ist, dass er mich dadurch erlöst hat. Und das ist alles. Alles Weitere ist Zugabe. Mein Lied soll strömen wie der Regen, meine Rede soll fallen wie der Tau. Wie wenn Regen auf das Gras tropft und Tautropfen die Pflanzen benetzen. Denn ich will preisen den Namen des Herrn. Gebt unserem Gott die Ehre. Er ist der Fels. Sein Tun ist vollkommen, denn alle seine Wege sind gut. Er ist ein treuer Gott. Niemals betrügt er. Gerecht und rechtschaffen ist er. Es ist wichtig, dass wir wissen, dass wir Gott ehren sollen. Aber manchmal brauchen wir auch wieder die Erinnerung daran, was genau es heißt, Gott die Ehre zu geben und vor allem, warum es nötig oder wertvoll ist, dass wir es tun. Weil er ein unverrückbarer Fels im Sturm ist, weil er keinen Fehler macht, weil er immer zum Ziel kommt und alle Eventualitäten überblickt, weil er treu ist und zu seinem Wort steht, weil er aufrichtig zu uns ist und vollkommen gerecht, aber auch gnädig. Ich glaube, wir sollten unseren Blickwinkel wieder etwas ändern. Von ich sollte Gott mehr ehren, ich sollte mehr in der Bibel lesen, ich sollte häufiger den Gottesdienst besuchen, wieder dazu, es ist ein Privileg, dass wir Gott überhaupt kennen und damit auch ehren dürfen. Es ist ein Privileg, dass wir Gottes Wort haben und das auch frei lesen und darüber reden dürfen, dass wir öffentlich uns versammeln dürfen. Das ist alles nichts, was wir tun müssen, sondern es ist Gnade, dass wir das tun dürfen. Gebt unserem Gott die Ehre. Ich bete noch. Vater im Himmel, danke so sehr, dass du dich für uns schwache und fehlerbehafteten Menschen interessierst und uns sogar liebst. Danke, Herr Jesus Christus, dass du die Beziehung zum Vater wieder möglich gemacht hast. Öffne uns bitte immer wieder von Neuem die Augen, warum es sich lohnt, alle Zeit für dich und mit dir zu verbringen. Es ist keine lästige Pflicht, sondern ein gewaltiges Privileg. Wir dürfen dich kennen, wir dürfen zu dir beten, wir dürfen dich loben und preisen. Danke dafür. Amen.